Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Agravis Podcasts. Mein Name ist Friedrich Holz und ich darf euch auch heute wieder als Moderator durch unsere Show führen. Nachdem wir in der ersten Folge über den Getreidemarkt und die Zwischenfruchtaussaat gesprochen haben, kommen wir heute zur Getreideaussaat und der Kalkung. Ich freue mich heute, unsere vier Experten quasi unserem Pflanzenbauquartett als Gäste zu haben und begrüße Arne Klages, Eckart Seemann, Christian Karl und Doug Hane. Da wir das letzte Mal über, ich sag mal, den Getreidemarkt gesprochen hatten, liegt ja nahe, heute schon über die Aussaat und die Kalkung zu sprechen. Ich würde das Thema der Kalkung einfach mal eröffnen mit der Frage, ja Männer, warum müssen wir überhaupt kalken? Warum kalken wir? Was für einen Sinn hat das? Und würde da einfach mal das Wort an euch abgeben.
Ich würde das Wort gerne ergreifen an der Stelle. Die Kalkung ist am Ende eine von vielen wichtigen Grundlagen des Ackerbaus, denn die Kalkung hat unmittelbaren Einfluss auf die Bodengesundheit, auf die Nährstoffbereitstellung, auf das Wohlfühlklima der Pflanzen, wenn sie überhaupt vernünftig ertragreich wachsen sollen. Und da ist niemand schuld dran, dass das nötig ist, sondern es sind naturgegebene Prozesse, dass wir durch Niederschläge, aber eben auch durch Pflanzenausscheidungen und auch durch den Einsatz von mineralischen Düngemitteln einen Einfluss auf die Versauerung des Bodens haben und der dementsprechend ausgeglichen werden muss, wenn wir pH-Werte in dem Bereich halten wollen, dass die Kulturpflanzen optimal wachsen können, sprich, dass die Pflanzen sich dort wohlfühlen, dass Nährstoffe bereitgestellt werden, also einen gewissen chemische Balance halten. Und nicht zu verachten auch die biologischen Zusammenhänge. Denn so ein Boden besteht ja nicht nur aus Wasser, Luft und Steinen, sondern da leben auch noch Mikroorganismen. Und die wir brauchen, um für unsere Pflanzen Nährstoffe bereitzustellen, umzuwandeln, das Bodenleben, ist auch ein gewisser pH-Wert notwendig. Und der wird durch die Kalkung sichergestellt. Zusätzlich, was oftmals ins Hintertreffen gerät, Calcium als Nährstoff ist auch nicht unwichtig. Also wir erleben es genauso, dass wir Flächen haben, dass wir Schläge haben, wo der pH-Wert in Ordnung ist, weil der eben nicht nur durch die Kalkung bedingt wird, sondern durch andere Faktoren auch. Sprich, es gibt den Punkt, wo der pH-Wert in Ordnung ist, aber eine Calciumernährung in den Mangel geraten ist. Und auch das ist also eine Baustelle, die wir mit der Kalkung regelmäßig im Auge behalten müssen. Und wenn wir die Kalkung nicht machen, fahren wir keine maximalen Erträge.
Ja, jetzt hast du ja schon davon gesprochen, dass wir verschiedenste Einflüsse haben. Eckart, vielleicht kannst du mal ein Wort dazu verlieren. Wie bekommen wir denn dann überhaupt raus, wie stark wir kalken müssen? Wo holen wir uns die Analysen her? Was hat denn alles einen Einfluss auf diese Kalkung? Vielleicht kannst du auch mal ein Wort über organische Düngung verlieren. Genau, und wie wir das analysieren, woher wissen wir, wie viel Kalk wir denn streuen müssen?
Analyse, Friedrich, hast du ja eben schon gesagt, also ich brauche einen Bohrstock, ich brauche ein Stück Acker und wo ich meine Probe ziehe, also den Acker, wo ich, sage ich mal, drauf wirtschafte, wo eventuell auch gekalkt werden muss. Ja, und dann habe ich unterschiedliche Labore, am einfachsten, sage ich mal, kann man die Lufen der Länder nennen, wo man halt eine Analyse machen kann und da hinterher im Grunde schon ziemlich viel erfährt. Ich sag mal, das ist, nachdem ich die Probe gezogen habe, kann das vielleicht noch 2-3 Wochen dauern. Ich kriege eine Aussage über den pH-Wert, den ich auf dem Standort wiederfinde. Und ich kriege aber gleichzeitig auch eine Düngeempfehlung. Und da hätten wir schon einen der wichtigen Schritte gleich eingeläutet. Ich kann auf der Analyse, auf dem zweiten Stück Papier im Grunde ablesen, wie viel Kalk ich auf dem Standort ausbringen darf, weil gleichzeitig auch die Bodenart mitbestimmt wird. Also ich brauche mir als Landwirt gar keine Gedanken dieser Überkalkung oder eines Fehlverhältnisses beim Kalken machen, weil ich mit der Analyse da gleich eine Antwort drauf bekomme, was es mir in meinen Augen recht einfach macht. Einen Satz aber vielleicht noch in der Ergänzung. Wir entziehen dem Boden durch die Situation, die Arne geschildert hat, also durch Düngung, durch Witterung, durch Pflanzenaufnahme, 400 bis 500 Kilogramm CaO pro Hektar und Jahr. Also es bedeutet, dass man dann schon wieder sagen kann, wenn ich jetzt als Beispiel einen kohlensauren Kalk habe, mehr oder weniger, ich sage mal, mit einem dicken Daumen eine knappe Tonne brauche ich eh jedes Jahr, die ich da platzieren kann. Also die Landwirte sind oft von der Sorge getrieben, dass ich mit einer Kalkung, sage ich mal, nach oben heraus was Falsches machen kann. Nein, eher das Weglassen ist der Fehler und da nicht zu agieren. Das ist der Punkt, der viel, viel wichtiger ist. Also ich muss aktiv werden als Landwirt, ich muss diese Kalkung vollziehen.
Und macht es dann auch Sinn, du sprichst ja davon, dass wir jedes Jahr diese Entzüge haben, regelmäßig da am Ball zu bleiben, jedes Jahr alle 2 Jahre? Oder reicht es dann auch aus, wenn wir alle 5 Jahre, sage ich mal, einen Allgemeinschlag machen?
Also das würde ich dann wieder bodenart- und standortabhängig betrachten. Wenn ich in Richtung der schluffigen und tonigen Böden gehe, da ist das mit 5 Jahren, die du gesagt hast, ist das vollkommen okay. Wenn ich die leichteren, die sandigen Standorte habe, die weniger Abpufferungsvermögen haben, die weniger Tonteilchen haben, wo ich das Kalzium dran binden kann, da würde ich doch eher sagen, den 2-jährigen Rhythmus würde ich da einschlagen wollen, um nicht zu starke Schwankungen im Boden zu haben. Nicht, dass ich so einen Wechsel, sage ich mal, des pH-Wertes habe und jedes Jahr im Grunde das neu aufzäume. Also das ist leichter Boden, häufiger, schwerer Boden, weniger häufig, in einer etwas größeren Spanne. Und das Ganze vielleicht auch so rhythmusmäßig, kann man das auch an seine Bodenbeprobung hängen. Ich soll ja, sage ich mal, vom Gesetzgeber her alle 6 Jahre eine Bodenanalyse machen, um zu wissen, was zu tun ist. Wenn ich das auf 3 Jahre reduziere, dass ich pflanzenbaulich gut unterwegs bin, dass ich einen Turnus von 3 Jahren habe, dann kann man fast auf allen Böden sagen, so in dem 3-jährigen Rhythmus, wie ich meine Analyse mache, in diesem 3-jährigen Rhythmus kalke ich auch. Und ich kriege ja auch in dem 3-jährigen Rhythmus eine Information über die Menge. Also ich kann das direkt, aber wie schon gesagt, bei der Bodenprobe mit ablesen und kriege da eine Mengenaussage und kann dann im Grunde sagen, okay, so machen wir das.
Ich habe also da schon. Also eher regelmäßig testen und danach dann die Entscheidung treffen, wie oft ich quasi kalke. Das kann man ja als Fazit so rausnehmen. Jetzt hast du ja auch wieder über Felder, über Standorte gesprochen. Vielleicht noch ein Wort, können wir denn, ich sag mal, wie im Bereich der Aussaat, das hatten wir auch schon mal angesprochen, teilflächenspezifisch da auch was machen? Macht es da Sinn, den Acker auch in kleinere Zonen zu teilen, um das, sag ich mal, ein bisschen runterzubrechen? Oder ist es dort eigentlich nicht angebracht, sag ich mal?
Die Frage ist prädestiniert für Christian Karl, würde ich sagen. Deswegen fände ich es auch ganz gut, wenn der die beantworten würde.
Genau, das macht natürlich Sinn, wie du schon angesprochen hast, da mal in die Teilflächenspezifik reinzugucken, weil eben, wie Eckart schon angedeutet hat, natürlich jede Bodenart auch unterschiedliche Ansprüche hat. Der leichte Boden, der ja manchmal sich auch innerhalb eines Schlages befindet in einer Teilfläche, hat natürlich einen ganz anderen Anspruch, braucht deutlich weniger CaO pro Jahr, was da wieder gegeben werden muss, um auf dem Level des pH-Werts zu bleiben, als zum Beispiel irgendwo ja eine tonige Linse, die da drin ist. Und wer eben stark wechselnde Standorte hat, das kennt man ja als Bewirtschafter ziemlich gut, wenn man da schon ein paar Jahre drauf ackert, dann sollte man auf jeden Fall auch mal die Teilfläche betrachten. Das kann man eben ganz einfach in Form von Satellitenbildern machen, dass man sich die eben anschaut, sei es erstmal ganz einfach über Google, sich verschiedene Jahre einfach mal angucken und dann schauen, wie sind da die einzelnen Zonen und dann dort ja vielleicht händisch auch mal langsamer oder schneller fahren mit dem Kalkstreuer. Das wäre so die allereinfachste Möglichkeit. Wer es dann aber auch eben ja ein bisschen perfektioniert haben will und automatisiert, weil er vielleicht nicht selber auf dem Kalkstreuer sitzt, der kann eben auch bei uns über die Agravis Digital dort dann noch Hilfestellung bekommen und kann das dann eben auch über mehrjährige sogenannte Management-Zonenkarten die Teilflächen festlegen, dort gleich die Bodenprobe auch ziehen innerhalb der Teilfläche, somit eben jede Bodenart dann im Idealfall auch für sich beproben und bekommt dann eben dort auch, wie in der Bodenanalyse schon vorher vorgestellt, eben dort dann für jede Teilfläche die entsprechende Menge dann gezeigt und dort wird dann eben genau gesagt, wie viel gestreut werden muss. Das wird in eine Karte gegossen und dann kann das losgehen. Kommt das auf den Streuer und wird das appliziert. Und dann wird es natürlich umso genauer.
Also macht es ja quasi für alle Betriebe, die auch die Möglichkeit haben, diese Bodenproben mal etwas genauer zu machen, Sinn, quasi dort wieder Management-Zonenkarten zu erstellen und dort auch, ich sag mal, teilflächenspezifisch auch zu düngen.
Genau, das macht auf jeden Fall Sinn, je wechselhafter der Standort ist. Wenn ich natürlich weiß, ist alles eins, und das alles sehr gleichmäßig, dann macht es weniger Sinn und je verspringender der Standort ist, desto mehr Sinn macht es.
Ja, da würde ich sagen, für alle Zuhörer gerne auch nochmal unsere Partner vor Ort ansprechen, wenn dort, ich sag mal, Bedarf auch für Kalke ist, für solche Proben, wendet euch auch gerne an die Mitarbeiter der Agravis, da können wir auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ich würde sagen, wir machen damit auch schon den Sprung zum zweiten Thema heute, der Getreideaussaat. Bevor wir aber überhaupt zur Aussaat kommen, zu den Sorten, die da interessant sind, würde ich mich freuen, wenn einer von euch einen kleinen Rückblick vielleicht erstmal machen könnte. Wie haben denn die aktuellen Sorten dieser Ernte gedroschen? Wer ist positiv aufgefallen? Was gibt es schon an Ernteergebnissen? Ich weiß nicht, Eckart vielleicht bei dir? Könntest du das gleich machen?
Ja, Friedrich, das will ich wohl tun. Erstmal, sage ich mal, sortenunabhängig, so ein bisschen diese vergangene Ernte reflektiert, möchte ich das Rad auch ganz gerne noch vielleicht in den Mai zurückdrehen, wo viele Pflanzenbauer und auch übergeordnete Organisationen da gestanden haben und schon gar nicht mehr wussten, wo wir diese Jahrtausendernte überhaupt unterbringen sollen. Unmengen an Biomasse standen auf dem Acker, standen da auch weiterhin. Bestandesdichten, wo uns klar war, dass die zu hoch sind, aber wo wir dennoch glaubten, mit hohen Bestandesdichten, weil es halt ja ein Parameter ist, können wir auch eine hohe Ernte einfahren. Und ja, mit Beginn der Gerstenernte kam es denn doch zu einer etwas größeren Ernüchterung. Da konnte man noch sagen, naja, diese hohen Bestandesdichten bringen verständlicherweise kleinere Körner, weil ja, sag ich mal, der Platz auf einen Quadratmeter irgendwann ausgereizt ist. Wenn da schon viele Halme sind und auch viele Kornanlagen sind, dann können die Körner vielleicht nicht ganz so dick werden. Und sag ich mal, da kam man bei der Gerste eigentlich noch mit so einem blauen Auge daher. Also schwache Kornausbildung, aber hohe Kornzahl pro Quadratmeter. Ergab mittlere Erträge über einen dicken Daumen. Und die größte Ernüchterung kam in meinen Augen denn beim Winterweizen, wo wir auch sehr, sehr hohe Bestandesdichten hatten und wo aber diese hohen Kornzahlen mit einer extrem schwachen Kornausbildung dann auch komplett ins Negative umschlugen, sodass wir auf sehr guten Standorten, auf diesen Top-Ackerbaustandorten, die sich jeder gerne wünscht, Ertragseinbußen im Vergleich zu den Vorjahren, ich sag mal, bis zu 25% erleben mussten. Also diese Ernte 2021 führte zu großer Ernüchterung und das sehe ich auch so ein bisschen in der Sortenwahl so. Ich stelle mir die Frage, inwiefern kann ich diese Sortenergebnisse überhaupt nutzen? Wenn der E-Weizen die gleichen Erträge bringt wie der C-Weizen, sehe ich schon, dass auf vielen Standorten einfach die Umwelteinflüsse viel, viel größer waren als die Sortenleistung.
Und das, bevor wir vielleicht zu den Sorten kommen, Eckart, du hast ja quasi auch so ein Gebiet, das du betreust. Ist das jetzt nur in deinem Gebiet passiert oder ist das wirklich auch eine bundesweite Sache, die sich überall deckt?
Ich glaube, mittlerweile kann man von Zentraleuropa reden. Das macht einen ja nicht glücklicher, dass man sagt, okay, im anderen Gebiet ist es genauso. Das nochmal kurz so zusammengefasst. Also die schluffigen, lehmigen Standorte mit einer guten Wasserführung, einer Top-Bonitierung von 70, 80 Bodenpunkten, die haben extreme Ertragseinbußen. Und die leichteren Standorte, wo die Wasserführung eher schwierig ist oder die tonigen Standorte, die haben gar nicht so schlechte Ergebnisse. Also die dreschen so im Mittelmaß. Also es hat eigentlich die Standorte getroffen, wo wir eine gleichmäßig gute Wasserversorgung haben. Und dieses eine Phänomen, was, glaube ich, alle betrifft, ist, am Ende war es mit wenig Strahlung verbunden, der zweite Teil des Junis. Also da, wo wir die Hauptkorneinlagerung haben, wo die Pflanze assimilieren muss, wo wir aus den Blättern das ins Korn kriegen müssen, da war zu wenig Licht vorhanden. Und das zu wenige Licht war nicht nur südlich von Hannover vorhanden, das war auch, sage ich mal, in ganz Deutschland mit zu wenig Licht gesegnet. Jeder, der eine Photovoltaikanlage hat, kann das im Grunde auch nochmal daran nachvollziehen. Und der leichte Standort, der, sage ich mal, unter Trockenheit vielleicht 5-6 Tonnen drischt unter wasserführenden Bedingungen halt irgendwie 6-7 Tonnen. Und dafür brauchst du noch nicht besonders viel Licht. Aber der gute Standort, der unter, sage ich mal, trockenen, strahlungsreichen Bedingungen bis zu 10 Tonnen drischt, der drischt dann unter weniger strahlungsreichen Bedingungen mit aber sehr, sehr viel Wasser, nur noch 8-9 Tonnen, weil dem am Ende halt das Licht dann fehlte. Und das ist, glaube ich, so die große Krux des Jahres 2021. Und wie gesagt, Sortenergebnisse, die Kollegen machen das gleich. Guckt in die vergangenen Jahre, Nehmt solide Sorten daraus, die auch letztes Jahr gedroschen haben, und guckt nicht nur zu den 111er und 115er Kandidaten des Jahres 2021. Das ist nicht repräsentativ. Die werden uns vielleicht nächstes Jahr nicht glücklich machen.
Ich glaube, die fehlende Sonne ist dieses Jahr auch allen Nicht-Landwirten und auch allen Landwirten aufgefallen. Der Sommer war nicht wirklich da, auch vom Frühjahr angezogen. Keine wirklichen Sonnentage, keine schönen warmen Tage. Nichtsdestotrotz, Weizen geht ja auch in diesem Jahr wieder an den Start. Dag, dich haben wir heute noch gar nicht gehört. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du vielleicht anfängst mit den ersten Empfehlungen. Welche Sorten kannst du dort im Bereich Weizen vielleicht angehen?
Ja, das will ich tun. Also wenn wir in das A-Segment reinschauen, fangen wir mal die Leiter an, von oben zu spielen. Im A-Segment sind sehr viele Sorten unterwegs, die auch langjährig gute Ergebnisse abgeleistet haben, die auch schon etwas älter sind im Portfolio. Aber hier möchte ich insbesondere die Sorte LG Charakter von Limagrain benennen, die auch schon die letzten 2-3 Jahre immer positiv auffällt in Form von Standorteignung, nachhaltigen, hohen Naturalertrag und auch einer guten Qualität. Und hier beziehe ich mich auf den Proteingehalt. Der ist im A-Bereich gut und auch stabil im Verhältnis zu den anderen A-Weizensorten, die wir im Anbau haben in der Praxis. Schauen wir in das B-Segment rein. In der Ertragsleistung ist das A- und das B-Segment dicht aufeinander. Da gibt es kaum große Differenzierung. Und hier sind wir in der frühen Abreife. Hier sind wir bei einem Grannweizen und da ist der Complice von der DSV auch ein Weizen, der über die Jahre gute Ergebnisse abgeliefert hat. Ein Weizen mit einer zügigen Herbstentwicklung, der nicht zu früh ausgesät werden sollte, weil die Grannweizen allgemein etwas schwächer sind in der Auswinterungsgefährdung. Auch dementsprechend mit einer frühen Abreife, aber ein Weizen, den man von Kopf bis Fuß eben begleiten muss, insbesondere im Fungizidenbereich. Es gehört sicherlich nicht zu dem gesünderen, aber eben die Ertragstreue, die frühe Abreife und auch der leichte Drusch ist für diese Sorte eben hervorragend darzustellen. Und hier passt auch zum Beispiel eine Sorte Chevignon ganz gut ins Spiel, der letztendlich die gleichen Parameter erfüllt, aber eben von einem anderen Züchter dargestellt wird und nicht begrannt ist. So, das sind eigentlich die Kernpunkte im Weizen, die man so benennen kann.
Ja, das ist schon mal eine sehr gute Empfehlung. Da haben wir natürlich auch in unseren Schwerpunktheften noch viel mehr Sorten. Christian, vielleicht kannst du im Bereich Gerste da gleich nochmal was dazu sagen, was vielleicht dort auch über unsere Empfehlungen kommt und welche Sorten dir da auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder ins Auge gefallen sind.
Ja, das mache ich. Und zwar zwei auch wesentliche Sorten, die ich da nennen möchte. Zum einen die Wintergerstensorte KWS Wallis. Die besticht eben auch ja gerade in diesem Jahr durch hohe Hektolitergewichte. Das ist so ein Merkmal, was dabei herausragt, weil es eben ja, bisher unerreicht ist sie im Hektolitergewicht mit einer 7 eingestuft. Das kriegen sonst eigentlich nur Zweizeilige. Und das hat eben dieses Mal auch bei einer Mehrzeiligen funktioniert. Und wenn man so mit Betrieben spricht, dann sieht man eben gerade in diesem Hektoliter schwachen Jahr, dass diese Gerste manchmal doch die Schwelle, die gesetzt wird, erreichen konnte, wo es andere nicht geschafft haben. Also wer eben Gerste anbaut, die eine sichere Vermarktungsfähigkeit braucht, der ist mit der KWS Wallis da gut aufgestellt und ja, hat sonst auch eine gute Standfestigkeit und Strohstabilität. Also das passt auch alles in eine Welt, wenn sie mal ein paar Tage länger stehen muss. Und ja, als sonst ja Nachteil in Anführungszeichen, sag mal, Zwergrost muss man absichern. Das muss man dazu sagen. Aber das ist ja bekannt bei KWS-Sorten und das ist auch kein großes Problem.
Ich komme jetzt aus einer ganz anderen Region. Ich wollte dich mal ansprechen. Die Sensation zum Beispiel ist bei uns hier ein Riesenthema. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen.
Genau, das war die zweite, die ich mir ausgesucht hatte, weil das wirklich sozusagen eine Sensation ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar ist das eine multiresistente Gerste, also Gelbmosaikvirus Typ 1 und auch Typ 2. Da ist sie resistent und was die absolute Besonderheit ist, ist eben auch auf das Gelbverzwergungsvirus, was im Herbst eben von Läusen übertragen werden kann, besonders in Frühsaaten, darauf ist die auch resistent. Und das ist eben wirklich, das gab es schon vorher auch mal bei der einen oder anderen Sorte, aber da war das immer gepaart mit sehr schlechten agronomischen Eigenschaften, also sehr schlechte Strohstabilität, Lager gefährdet und das war immer nicht so richtig zufriedenstellend. Das ist bei der Sorte deutlich besser, nicht auf dem Niveau von anderen Sorten, aber auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dass diese Resistenz funktioniert, habe ich mir auch selber in der Praxis angeguckt im Frühjahr. Wir haben viele Schläge im Vergleich gedrillt und dann im Herbst nicht mit Insektizid behandelt. Und ja, viele haben es gesehen, diesen Frühjahr gab es sehr viele gelbe Flecken draußen in der Gerste. Und man konnte eben sehen, dass das geht. Also selbst wenn diese hier im Herbst nicht mit Insektizid behandelt ist, kriegt sie trotzdem kein Gelbverzwergungsvirus. Und ansonsten ist sie halt sehr früh in der Abreife. Noch dazu, was eben auch in vielen Bereichen dann ja einen Vorteil ihr verschafft hat, weil sie eben, wenn mal so Hitzewellen kommen, vielleicht schon ein Stück weiter ist mit der Abreife und man kann eben schon mal früh mit dem Drusch beginnen. Also deswegen alles in allem eine runde Sorte. Ertraglich hat sie auch gut mitgehalten. War auf vielen Standorten so um relativ 100 oder mal 102, 103. Also sag mal, wenn die mit der Resistenzausprägung relativ 100 drischt und ist früh in der Abreife und bleibt halt wie es stehen, dann ist das für mich schon eine Sorte, die man auf jeden Fall mit ins Kalkül ziehen sollte.
Also im Bereich Gerste wirklich Wallace und Sensation, deine Empfehlungen.
Genau.
Ja, ich komme ja nun auch, haben wir ja in der letzten Folge schon mal besprochen, eher aus dem Osten, aus der Region Altmark. Bei uns ist ja Roggen auch immer noch ein sehr großes Thema. Kann einer von euch dann nochmal vielleicht ein, zwei Sorten mit nennen, wo ihr sagt, die sind in diesem Jahr auch auf jeden Fall eine Empfehlung?
Ich glaube, der Roggen ist nicht nur in der Altmark ein Thema, sondern der Roggen ist in großen Teilen des Agravis-Gebiets, also hoffentlich dessen, wo unsere Zuhörer herkommen, ein wichtiger Partner, weil es einfach die Sorte ist, die mit den widrigsten Bedingungen in Sachen Getreide zurechtkommt. Die Anbauwürdigkeit schwankt von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie die Auszahlungspreise sind, aber in den Bereichen, wo man im Moment für einen Weizen und auch für eine Gerste deutlich mehr erlösen kann, da verschwindet er auch von den besseren Standorten und zieht sich tatsächlich auf die schwachen Standorte zurück. Und das ist auch der Punkt, der sich bei meinem Favoriten sehr ausprägt. Und das ist Robustheit. Es geht gar nicht darum, irgendwie auf 40, 50, 60 Bodenpunkten eine Roggensorte zu finden, die da glänzen kann. Da kann ich auch einen Weizen hinstellen. Sondern in meinen Augen brauchen wir Lösungen für die Region, wo wir 18, 20, 25 Bodenpunkte haben, wo wirklich nicht irgendwie, ja, wo der Ackergaul, wo das robuste Tier gefragt ist. Und mit der Sorte Astranos haben wir in den letzten Jahren mit der Vorgängersorte Stanos haben wir Erfahrung sammeln können und haben den Astranos jetzt auch 2 Jahre lang begleitet und sehen in dieser Züchtungslinie tatsächlich unheimliches Potenzial, gerade für diese schwachen Standorte, wo eben Wasser regelmäßig fehlt, wo andere Bedingungen nicht ganz optimal sind, wo man im Frühjahr immer wieder am Hadern ist, fahre ich Wachstumsregler rein oder nicht. Der hat von Haus aus eine sehr, sehr ausgeprägte Standfähigkeit und wenn man mit Wachstumsreglern fährt, ist der da sehr empfänglich, auch bei kleinen Mengen schon eine unheimliche Standfestigkeit zu zeigen. Sprich, er passt sehr gut in die Segmente, wo man sich nicht sicher ist, fahre ich Wachstumsregler oder nicht. Ich habe ihn vorgestern erst noch vorm Versuchsmähdrescher gehabt, weil wir die letzten Parzellen dreschen konnten. Der sticht heraus unter den anderen Roggensorten, dass er auch jetzt, auch heute, noch aufrechter, noch besser dasteht als die anderen Sorten, die dann im weitesten Sinne schon ineinander zusammengebrochen sind. Also das zeichnet ihn sehr stark aus und also bringt gleichzeitig eben auf diesen schwachen Standorten adäquate Leistung, dass er da ertraglich mit den anderen Wettbewerbern durchaus oben raussticht. Also Robustsorte im Roggen Astranos, absolute Empfehlung.
Und trotzdem ertraglich sehr gut dabei, sagst du.
Ja, eben. Die Genetik oder diese Robustheit und auch Strohstabilität kommt daher, dass Teile aus der Grünroggenzüchtung mit drin sind, also was ursprünglich für eine GPS-Nutzung gezüchtet worden ist. Die Kreuzung hat es aber so weit gebracht, dass der Kornertrag auch in die Welt passt. Wir haben da nicht die 110, aber wir haben die 98, wir haben die 100, wir haben die 102 relativ. Von daher aber das ein Punkt, was ich eben noch ganz vergessen hatte, auch in den Regionen durchaus immer die Überlegung, fahre ich ihn in die Biogasanlage im Juni oder lasse ich ihn stehen bis zum Drusch, auch diese Möglichkeit auf jeden Fall gegeben, weil er sehr gute Zahlen leistet, wenn er in die Biogasanlage läuft.
Also auch als Ganzpflanzensilage sehr zu empfehlen. Ja, ja. Ehe wir natürlich dann überhaupt schon über Ganzpflanzensilage oder Kornertrag sprechen können, müssen wir ja erstmal gut starten, guten Auflauf haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht, ich sag mal, die Aussaat steht jetzt an, vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren könnt. Thema Saattiefe, wie weit lege ich jetzt das Getreide wirklich ab? Was für ein Timing sollte ich wählen? Lieber eine frühe Aussaat, eine späte Aussaat? Vielleicht da ackerbaulich für die Aussaat noch mal ein, zwei Worte verlieren könntet.
Also ich würde mich ganz gerne zu der Aussaat und zu der Aussaattiefe äußern. Und Christian macht hinterher das Timing. Es ist enorm wichtig, insbesondere dann auf der Vielzahl der Fläche werden Herbizide im Herbst eingesetzt und es werden unterschiedliche Dosen eingesetzt, je nach Verunglasung. Bei der Acker-Fuchsmanns-Kontrolle ist der Bodenherbizideinsatz relativ hoch und bei der Windheim-Kontrolle eben dementsprechend geringer. Aber wichtig ist, wenn die Wirkstoffe Flufenac, Diflufenican, Pendimethalin als Beispiel eingesetzt werden, dass die Saattiefe und breit 3 cm in 2 bis 3 cm erfolgt. Ganz, ganz klar und wichtig, weil die Schäden bei zu einer flachen Saat sind enorm. Wir haben selber in einem kleinen Rahmen einen Versuch angelegt. Wir haben ein Weizen auf einen halben Zentimeter abgelegt und auch 3 cm abgelegt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass bei einem hohen Einsatz von Bodenherbiziden der Einsatz bei der sehr, sehr flachen Saat mit etwas Unterstützung der Einschleusung über Wasser, dass die Auflaufrate gen Null geht und bei einer 3 cm tiefen Saat der Schaden fast gen Null läuft. Also klare Botschaft und Message: beachten, die Saattiefe beachten, 2 bis 3 cm sind bitte einzuhalten.
Ja, dann gerne noch ein, zwei Worte zum Timing. Da hat Doug gesagt, Christian, du würdest das machen?
Genau, das will ich gerne machen, aber vorweg vielleicht auch noch die Ergänzung, weil das so schön passt. Arne hat gerade von Roggen gesprochen und Doug von Saattiefe und auch dabei nicht so ängstlich sein. Es wird immer sonst so landläufig gesagt, der Roggen will den Himmel sehen oder die Glocken läuten hören oder wie auch immer und deswegen flach gesät werden, aber wenn ich ihn eben auf dem Fuchsschwanzstandort auch mit Herbizidmengen höheren Grades befrachten muss, dann muss der auch so tief gesät werden, wie Doug beschrieben hat. Der kommt da schon raus, da braucht man keine Angst haben. Aber wenn ich ihn eben sehr flach sehe, gepaart mit sehr viel Flufenac, also irgendwo Kadu oder hohe Mengen Herold, dann ist er weg, wenn es hinterher mal ein bisschen regnet. Und deswegen eben dort auch drauf achten. Ansonsten vom Timing ganz klar zu sagen, wir haben ja dieses Jahr auch vor der Ernte öfter am Rand eines Schlages gestanden mit den Betriebsleitern und haben überlegt, wie konnte es denn nur so weit kommen, dass hier so viel oben rausguckt. Und wenn man das Ganze mal hat Revue passieren lassen, dann ist es einem ja doch öfter aufgefallen, wann haben wir eigentlich die Herbizidbehandlung gemacht? War das wirklich vor Auflauf oder ist man dann doch lieber gefahren, wenn man die Fahrgassen richtig sehen konnte, weil das ja auch deutlich einfacher ist und man keine Vorauflaufmarkierung oder keine GPS Steuerung auf dem Schlepper hat. Und da ist eben ganz oft aufgefallen, es war da vielleicht doch nicht immer Vorauflauf. Wenn man sich die Versuchsergebnisse betrachtet, die wir jetzt auch gerade ausgewertet haben und bonitiert und teilweise auch gedroschen haben, dann muss man eben wirklich sagen, es muss zwingend beim Acker-Fuchsschwanz der Vorauflauf sein. Also bevor der Fuchsschwanz aufläuft und das Getreide, muss das Herbizid platziert sein. Und das ist eben ganz wichtig und das ja, will ich auch eigentlich erstmal so als einzigen Punkt stehen lassen, weil das wirklich elementar ist. Wenn ich das nicht hinkriege, ist danach ja alles nur noch schwierig. Im Herbst und im Frühjahr alles, was blattaktiv zur Verfügung steht, ist resistenzgefährdet und ist unverträglicher noch. Und deswegen Saattiefe, Vorauflauf, das erstmal so als die Kernaussage.
Also ganz markant dazu vielleicht nochmal die Kernaussage, Spritzen geht vor Drillen. Ne? Also auch mal die Drillmaschine einen Tag an der Seite stehen lassen und Spritzen fahren. Nicht sagen, komm, die Drillmaschine hängt jetzt dran, wir ziehen das jetzt durch. Nein, auf diesen kribbeligen Standorten, Spritzen geht vor Drillen.
Also elementar fassen wir zusammen, achtet auf die Saattiefe, dass wir wirklich auf die 2-3 cm kommen, auch bei Roggen. Und dann wirklich den Pflanzenschutz in den Vordergrund stellen, dass wir diesen Unkräutern, diesen Beikräutern auf jeden Fall auch Herr werden. Ich möchte damit diese Runde auch schon abschließen. Ich bedanke mich vielmals bei euch Vieren für die tolle Mitarbeit, für sehr interessante Einblicke auch wieder, was draußen los war, wie die Ernte abgelaufen ist und für die guten Aussichten für die Aussaat dieses Jahr. Ich möchte gleich noch darauf verweisen, wir haben auch in den nächsten Tagen noch mal ein paar Kurzpodcasts für euch zum Thema Silierung. Alle, die draußen unterwegs sind, sehen es dem Mais an. Die Ernte ist nicht mehr weit weg. Und ich freue mich dann, auch wenn ihr dann wieder einschaltet, bei Fragen oder Ergänzungen oder auch gerne auch mal Themen wünschen, Schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@agravis.de. Und damit bedanke ich mich bei euch vier nochmals recht herzlich für heute und freue mich dann auf die nächsten Folgen. Bis dahin.
Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast@agravis.de.